Deutschlandfunk. Länderzeit.
Die Länderzeit am Mittwochvormittag, zu der Sie Michael Röhl begrüßt. Die Rede ist von einer drohenden grauen Wohnungsnot, von der Gefahr, sich arm zu wohnen und davon, dass Senioren sich bald ein Leben in der Stadt kaum noch leisten können. Vor allem in den Großstädten und Ballungsräumen steigen die Mieten immer weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht. Davon besonders betroffen sind auch Rentnerinnen und Rentner, bei denen zu befürchten ist, dass immer mehr von ihrer Rente für die Wohnungskosten draufgehen werden. Verbunden mit der Sorge, es werde zu einer zunehmenden Verdrängung vieler älterer Menschen aus ihren Stadtvierteln kommen, weil sie einfach die Miete nicht mehr zahlen können. Ganz zu schweigen von dem viel zu knappen Angebot an altersgerechten Wohnungen. Rund 18 Millionen sind in Deutschland älter als 65. Experten gehen davon aus, dass die Zahl bis 2040 etwa auf 24 Millionen steigen wird, auch weil die geburtenstarken Jahrgänge absehbar in Rente gehen. Und da stellt sich natürlich gerade mit Blick auf die Ballungsräume die Frage, wo soll der bezahlbare Wohnraum für Ältere herkommen? Rutschen alleine dadurch viele in die Altersarmut, weil Wohnen in der Stadt für sie eigentlich nicht mehr bezahlbar ist. Steigende Mieten, niedrige Renten, droht eine graue Wohnungsnot, unser Thema heute in der Länderzeit. Und natürlich interessieren uns Ihre Erfahrungen und Meinungen. Rufen Sie kostenfrei an, die Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464, oder schreiben Sie uns eine Mail an länderzeit@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen, eigentlich ist er im Urlaub, heute bei diesem Thema per Telefon zugeschaltet, Olaf Lies, der Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen. Herr Lietz, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
In Berlin im Studio ist Professor Carsten Kühl. Er ist Institutsleiter des DIFO, des Deutschen Instituts für Urbanistik in Berlin. Professor Kühl, guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Röhl.
Und hier im Studio begrüße ich Dr. Helmut Freund, Vorstandsmitglied bei der Seniorenvertretung in Nordrhein-Westfalen. Herr Dr. Freund, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Herr Professor Kühl, lassen Sie uns zunächst mit der Wohnungssituation insgesamt in den Großstädten, in den Ballungsräumen beginnen. Wie angespannt ist die Lage aus Ihrer Sicht auf dem Wohnungsmarkt?
Die Lage ist sehr angespannt, wenngleich man natürlich differenzieren muss. Man kann es nicht pauschalieren. Der Wohnungsmarkt in den Großstädten unterscheidet sich schon signifikant von dem in Klein- und Mittelstädten. Aber auch regional gibt es Unterschiede, von angespannten Mietmärkten bis hin zu Leerständen. Insoweit kann auch die Situation für Senioren je nach Ort sehr unterschiedlich sein. Was man aber, glaube ich, ganz sicher sagen kann, wer in einer Stadt mit einem angespannten Wohnungsmarkt alleine in einer früheren Familienwohnung lebt, weil er alt ist, also auf mehr Quadratmetern lebt, als er benötigt, und aus welchen Gründen auch immer eine niedrige Rente hat, weil er beispielsweise in seinem Berufsleben wenig verdient hat, weil er eine unterbrochene Erwerbsbiografie hatte oder weil man einer Tätigkeit nachgegangen ist, wo es keine Betriebsrente gab. Die Person wird in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Und was das Wichtigste ist und weswegen wir das Problem heute ernsthaft angehen müssen, das wird in Zukunft leider noch mehr Menschen betreffen. Das hat was mit der Rente und mit dem Arbeitsmarkt zu tun.
Darüber, Herr Kühl, werden wir natürlich im Laufe der Sendung reden. Heißt das, wenn Sie die Ballungsräume, die Großstädte ansprechen, für die anderen Regionen in Deutschland, gibt es Entwarnung oder muss damit gerechnet werden, dass da auch etwas von der Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen hinüberschwappt, auch in den ländlichen Raum?
Natürlich, das passiert in den suburbanen Räumen. Die Leute weichen aus. Berlin, München, Hamburg sind Hotspots und die Menschen weichen auf die Peripherie aus. Und natürlich überträgt sich nachher die Mietsteigerungen auch dorthin. Und auch in den ländlichen Räumen gibt es Probleme, die man früher vielleicht nicht so gekannt hat. Dort leben die Menschen vielleicht noch oder wahrscheinlich in Wohnungen oder Häusern mit geringerer Belastung. Aber wenn sie alt werden, dann leben sie eben nicht in altersgerechten Wohnungen und sind nicht mehr wie früher so häufig Kinder oder Angehörige vor Ort, die sie im Alter unterstützen können. Die Menschen werden älter, das ist gut, das ist super, aber dafür brauchen sie auch über einen längeren Zeitraum Unterstützung jenseits des bezahlbaren Wohnens, nämlich beim altersgerechten Wohnen.
Herr Lies, Niedersachsen ist sowohl ländlich geprägt als auch städtisch, auch mit vielen Unistädten. Und damit zielen natürlich auch viele junge Menschen auch in den städtischen Raum. Wie bedrohlich ist denn aus Ihrer Sicht die Wohnungssituation in Ihrem Bundesland in Niedersachsen?
Ja, wir haben einen ganz erheblichen Nachholbedarf. Wir haben ja eigentlich heute eine Situation, dass wir die Fehler der vergangenen Jahrzehnte versuchen wieder abzuarbeiten, indem ein Stück weit auch der Staat gesagt hat, das wird der Markt alleine regeln mit dem bezahlbaren Wohnen. Und das werden wir ändern müssen in einer Phase, in der es besonders schwierig ist, weil natürlich die Baukonjunktur eben besonders gut ist und deswegen Bauen auch nicht gerade besonders günstig ist. Und in den Städten, gerade da, wo wir eben auch Hochschulstädte haben, ist der Druck noch mal größer, weil natürlich auch durch fehlende Studentenwohnheime, die wir eben auch ebenfalls bauen wollen, eine Verlagerung stattfindet, auch gerade auf kleinere Wohnungen. Und das Problem, das wir haben, findet aber gerade bei den älteren Menschen, so wie wir es gerade gehört haben, nicht nur in den großen Städten statt. Wir finden auch in den ländlicheren Gebieten keinen bezahlbaren, barrierefreien, also altersgerechten Wohnraum. Und das macht die Situation in einem Flächenland insgesamt schwierig. Also es ist eben nicht nur ein urbanes Problem, sondern wir haben tatsächlich in bestimmten Regionen ein nahezu flächendeckendes Problem in Niedersachsen.
Herr Lies, wenn wir die Wohnungsknappheit ansprechen, dann haben wir gerade auch von Professor Kühl gehört, es betrifft auch durchaus den ländlichen Raum, dort, wo man vom Speckgürtel zum Beispiel auch spricht. Wie ist das in Niedersachsen? Wie weit schwappt die Wohnungsknappheit dann auch hinüber, auch durchaus in den ländlichen Raum?
Ja, ganz elementar. Tatsächlich dort, wo wir, also wenn ich das Umfeld Hamburg nehme zum Beispiel, da haben wir elementare Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und der trifft tatsächlich ältere Menschen, die häufig eben in Zukunft eher ein geringeres Einkommen haben werden, als vielleicht im Rentenalter heute noch der Fall ist, ganz besonders. Und es trifft in den unterschiedlichen Regionen die Menschen bei uns. Wir haben Regionen Niedersachsens, da ist deutlich spürbar, dass der demografische Wandel dazu geführt hat, dass wir dort weniger Menschen in der Region haben. Dort ist der Druck natürlich geringer, dort haben wir andere Schwierigkeiten, weil wir eben zu wenig junge Menschen haben. Aber wir haben andere, sich sehr stark wirtschaftlich entwickelnde Regionen, wo wir auch einen hohen Zuzug junger Menschen haben oder Verbleib junger Menschen haben, also gar nicht nur urbane Räume, gerade im Westen des Landes. Dort werden wir mit einer zunehmenden Altersstruktur und älteren Menschen den zunehmenden Druck auch haben, überhaupt bezahlbaren, altersgerechten Wohnraum zu finden.
Herr Dr. Freund, die Seniorenvertretung in Nordrhein-Westfalen hat sich, ich glaube, es war Ende Februar, auch an die Öffentlichkeit gewandt mit dem Hinweis, es gebe zu wenig bezahlbare und wir haben es auch gerade schon gehört, altersgerechten Wohnraum. Wie erleben Sie die Situation in Nordrhein-Westfalen?
Also in Nordrhein-Westfalen kann ich grundsätzlich nur dem zustimmen, was meine Vorredner auch schon gesagt haben. Auf der anderen Seite ist für mich bei der Vorbereitung des heutigen Termins sehr interessant gewesen, dass eine INSA-Umfrage, die am 16. in der Rheinischen Post Düsseldorf veröffentlicht wurde, nur 1,7% der Senioren das Wohnungsproblem als vorrangig und für sie erheblich angeben. Das ist eine verschwindend geringe Zahl. Aber man muss in dem Zusammenhang das größere Problem der Altersarmut sehen. Und für die 1,7% ist es natürlich das Wesentliche, dass sie aufgrund ihrer finanziellen Situation gar nicht in der Lage sind, den heutigen Gegebenheiten im Wohnungsmarkt Folge zu leisten, wenn sie einen Bedarf haben, beispielsweise für eine barrierefreie Wohnung, für eine kleinere Wohnung oder für einen Umzug aus familiären Gründen, weil die derzeitige Wohnung zu groß geworden ist oder weil die Kinder beispielsweise ausgezogen sind und sie sich ihren aktuellen Lebensverhältnissen anpassen wollen.
Heißt das, dass Seniorinnen und Senioren, Herr Freund, möglicherweise auch dann alte Mietverträge haben und dann sich auch abgefunden haben, in dieser alten, großen, vielleicht nicht altersgerechten Wohnung zu bleiben?
Möglicherweise sind sie dazu gezwungen, weil die finanzielle Gesamtsituation für sie so ist, dass sich das Einkommen sehr erheblich verringert hat. Das gilt natürlich besonders für die Gruppe, die ich eingangs erwähnt habe, für die das Problem der Altersarmut im Vordergrund steht. Und das gilt deswegen so wesentlich, weil sich die finanzielle Erwerbssituation, sei es für eine Mietwohnung, sei es für eine Eigentumswohnung, wesentlich geändert hat. Wir haben ja heute Steigerungsraten bei der Miete bis an die 40 und 50%, vor allen Dingen in den Großstädten. Und man muss also jeden Fall einzeln betrachten, vor allen Dingen auch die regional sehr unterschiedlichen Situationen berücksichtigen. Und unter diesen Umständen reicht der gute Wille, die größere Wohnung vielleicht jetzt aufzugeben oder das Eigentum aufzugeben, nicht aus, weil wenn ich eine angemessene, kleinere, für mich barrierefreie, altersgerechte Wohnung haben will, ich möglicherweise noch Geld mitbringen muss. Und es kommt ein weiteres Problem hinzu, wenn ich Kredit aufnehmen will für den Erwerb einer neuen Wohnmöglichkeit, reicht oft, je nach Örtlichkeit, das, was ich als Erlös aus dem vorhandenen Eigentum erziele, nicht aus. Und die Kreditvergabe an ältere Leute ist bekanntlich ja auch ein großes Problem.
Herr Freund, nun sind viele, gerade ältere Menschen, auch in ihren Vierteln verwurzelt, leben dort über Jahrzehnte, vielleicht auch in der Wohnung, auch über Jahrzehnte auch hinweg. Wie groß ist die Sorge, auch aus Ihrer Sicht als Seniorenvertretung, dass in bestimmten Vierteln, in Großstädten, alte Menschen, ältere Menschen sich diesen Wohnraum irgendwann nicht mehr leisten können und dann vielleicht an den Rand der Stadt oder sogar aus der Stadt heraus verdrängt und gedrängt werden?
Das ist ein sehr großes Problem, mit dem wir uns bei der Landesseniorenvertretung auch intensiv befassen. Die Altersarmut darf ja nicht nur rein finanziell gesehen werden, sondern die muss umfassend gesehen werden. Zum Beispiel die Alterseinsamkeit ist auch ein Bestandteil in dem Zusammenhang. Und wenn ich mein bewährtes Wohnumfeld vielleicht seit Jahrzehnten aus finanziellen Gründen verlassen muss, erleide ich ja gleichzeitig dann einen Verlust an sozialen Kontakten, an kulturellen Einbußen, je nachdem, wohin ich geradezu verschlagen werde. Und das ist natürlich in der letzten Lebensphase eine ganz besondere Belastung.
Am Telefon ist unser erster Hörer heute Morgen, Stefan Karst, der aus Göppingen anruft. Herr Karst, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen in die Runde, ja.
Erzählen Sie.
Also, ich bin selbst Architekt und bin jetzt 61 Jahre, stehe letztendlich auch kurz vor der Rente, habe mit der Wohnungsproblematik im Grunde nur so viel zu tun, dass ich mein Umfeld beobachte und sehe, wie schwierig es für den einen oder anderen ist. Auch das, was mein Vorredner gerade von sich gegeben hat, das trifft tatsächlich zu. Die Preise explodieren, das kann ich aufgrund meiner Tätigkeit bestätigen. Nicht nur im Wohnungsbau, auch die Grundstückspreise sind exorbitant hoch geworden, sodass sich also viele das nicht mehr leisten können. Mit der Altersarmut, das ist ja das Thema heute Morgen, da hätte ich vielleicht mal einen Ansatz zu bieten. Die Rechtsprechung bzw. unsere Regierung von 2005 hat ja die Rentenbesteuerung eingeführt. Und wenn man da mal an der Schraube dreht und versucht, die Rentner zu entlasten, dass man da die Freibeträge entsprechend anhebt, um auch dann die Rente, die ja wirklich erarbeitet wurde, den Rentnern auch zugesteht für das Alter, wäre, glaube ich, wieder viel gewonnen. Also da mal einen Schritt wieder zurückzugehen.
Und ist das ein Vorschlag, Herr Karst, der natürlich in Richtung Bundesebene geht, aber die Politik, ist angesprochen, Herr Lies, wir müssen Sie da jetzt in die Pflicht auch hineinnehmen. Ist das ein Fehler gewesen, Rentnerinnen und Rentner in einem Maße zu belasten? Und dazu gehören natürlich auch die Steuern auch hinzu, das Versteuern auch nochmal der wenigen Rente, dass die Problematik noch einmal verstärkt und verschärft hat.
Ja, das ist so. Wir sind natürlich damals in einer Phase davon ausgegangen, dass es einen weiteren Anstieg der Renten gibt. Wenn man sich aber die Arbeitsmarktreformen, die dann einhergegangen sind, auch nochmal ansieht, dann sieht, dass die Einkommen gesunken sind und die Belastung gestiegen sind, dann stehen wir heute vor der großen Herausforderung, dass das eben tatsächlich gerade für viele ältere Menschen, die auch nichts mehr daran ändern können, die sind einfach darauf angewiesen, was jetzt an Altersversorgung bleibt, ein großes Problem ist. Ein Punkt ist sicherlich diese Frage. Ein weiterer Punkt, den man sich sehr genau ansehen muss, ist das Thema der Wohngeldfrage. Und zwar ganz bewusst nicht im Sinne von, naja, dann müssen die halt Wohngeld kriegen, das ist die falsche Botschaft, sondern wir werden über solche Instrumente, die einfach nicht intensiv genug mitgewachsen sind, werden wir versuchen müssen, diese Härtefälle, die wir haben, und die sind leider nicht zu knapp, auszugleichen. Aber das Bild, das man in der Vergangenheit hatte, Renteneinkommen sind eher etwas, was steigen wird, ist genau ins Gegenteil verfallen. Wir erleben gerade in den nächsten Jahren umso mehr, gerade wenn die Geburten starken Jahrgänge auch in die Altersrente gehen, dass wir mehr Altersarmut haben werden, als wir das, glaube ich, bisher hatten.
Herr Kühl, sollte die Politik, wie Herr Kahrs das vorgeschlagen hat, nochmal die Belastungen auch der Rentnerinnen und Rentner überprüfen, mit Blick darauf, dass das Rentenniveau natürlich in Deutschland gesunken ist, auch in den letzten Jahren. Das heißt, immer mehr Menschen, immer weniger Rente auch bekommen.
Politik muss vor allen Dingen das Rentensystem dahingehend überprüfen, ob Rentnerinnen und Rentner nicht wieder einen höheren Prozentsatz ihres früher im Erwerbsleben erworbenen Einkommens als Rente bekommen. Das mit der Besteuerung, das war eine Umstellung von einer Besteuerung, die früher so stattgefunden hat, dass man die Rentenbeiträge nicht absetzen konnte, aber in der Zukunft dafür auch nicht besteuern musste. Das hat man umgestellt. Das würde eine kurzfristige Entlastung schaffen. Eine richtige Entlastung schafft eine Rentenreform mit einem höheren Rentenniveau, schafft die Einführung einer Grundrente. Daran arbeitet ja momentan die Bundesregierung. Und vor allen Dingen eine Entlastung schaffen bestimmte Korrekturen am Arbeitsmarkt, damit die Menschen einen höheren Anspruch aus ihrem Erwerbsleben für das Rentensystem erwerben. Das sind Punkte, die essentiell sind. Die werden nicht kurzfristig wirksam werden, aber sie müssen jetzt angegangen werden, damit man diese absehbare höhere Zahl von Rentnerinnen und Rentnern und auch von Rentnerinnen und Rentnern, die ansonsten in Armut laufen, in den Griff bekommt. Und kurzfristig muss man das zu tun, was Herr Lies völlig zu Recht gesagt hat. Man muss aufs Wohngeld gucken. Das ist keine glückliche Geschichte, weil die Leute nicht gerne Sozialtransfers beziehen. Aber kurzfristig werden wir Lösungen für bestimmte Menschen, die sich in Altersarmut befinden und gleichzeitig angespannten Wohnungsmärkten ausgesetzt sind, nur bekommen, wenn wir beispielsweise an Transferleistungen oder am Mietrecht etwas tun.
Da gibt es, Sie haben es schon angesprochen, auch durchaus eine Scham auch der älteren Generation, sich dann zum Beispiel, wenn es um Unterstützung geht bei der Miete, sich tatsächlich auch an die entsprechenden Behörden auch zu wenden. Herr Kahrs, gibt es noch etwas, was Sie gerne ergänzen mögen an dieser Stelle?
Ja, vielleicht wäre noch ein Gedanke wichtig, dass man die Abschreibungsmöglichkeiten für beispielsweise auch Mieten etc. von der Steuer, gerade von der versteuerten Rente, nochmal ins Auge fasst, um da auch nochmal eine Entlastung zu bringen. Letztendlich alles, was mit dem Wohnen zu tun hat, in die Steuerkiste mit reinnimmt, um da auch die Rentner zu entlasten. Vielleicht
gibt es da noch einen Ansatz. Herr Kahrs, nun sagen Sie ja, Sie haben auch stehen dem Wohnungsmarkt auch durchaus als Architekt auch insofern nahe, dass Sie damit auch immer wieder zu tun haben. Stichwort Mietpreisbremse. Haben Sie den Eindruck, dass es gelingt, zumindest das weitere Steigen auch der Mieten einigermaßen in den Griff zu bekommen? Oder sehen Sie das eher pessimistisch?
Nein, ich habe es ja täglich vor Augen und erkenne, dass da überhaupt nichts wirkt. Selbst habe ich jetzt eine Immobilie auch verkauft, um eine Schulden damit abzudecken. Und habe gesehen, wie der Nachfolger die Mieten für die Immobilie exorbitant nach oben getrieben hat. Und ich war eigentlich schon an der Schmerzgrenze dran damals. Also es ist da überhaupt keine Reaktion zu sehen.
Herr Kahrs, das sehe ich täglich. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ich gebe das nochmal weiter an Herrn Freund. Herr Freund.
Bezeichnend ist in dem Zusammenhang ja auch, dass die Zahl der Rentner, die bereit sind, weiterhin erwerbstätig zu sein, ständig zunimmt. Das ist ja das Signal, dass das vorhandene Renteneinkommen nicht ausreicht und sie selbst sich bemühen wollen, so viel Einnahmen zu erzielen, um der Steigerungstendenz nachkommen zu können. Ganz abgesehen von dieser finanziellen Seite ist in dem Zusammenhang natürlich auch zu sehen, dass der Rentner sich persönlich damit einen gesundheitlichen Vorteil verschafft. Denn das Wohlbefinden ist wesentlich auch davon geprägt, dass man Aufgaben sich stellt und abwickelt.
Vor allem in den Großstädten und Ballungsräumen steigen die Mieten immer weiter. Ein Ende ist nicht in Sicht. Und wir fragen heute in der Länderzeit, wo soll der bezahlbare Wohnraum für Ältere herkommen? Und wie groß ist die Gefahr, dass Seniorinnen und Senioren vielleicht auch in die Altersarmut geraten, weil Wohnen in der Stadt für sie eigentlich nicht mehr bezahlbar ist? 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen: Olaf Lies, der Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen. Professor Carsten Kühl, der Institutsleiter des Deutschen Instituts für Urbanistik. Und Dr. Helmut Freund von der Seniorenvertretung Nordrhein-Westfalen. Herr Lies, wenn wir über die Gründe, über die Ursachen reden, der Wohnungsknappheit, gerade auch in den Ballungsräumen, hängt der Mangel eher damit zusammen, dass noch immer mehr Menschen auch in die Städte, in die Ballungsräume wollen? Oder hängt es dann doch am Ende mit einem Versagen der Politik in der Vergangenheit zusammen? Oder ist es beides sogar?
Ja, wahrscheinlich ist es am Ende doch beides. Also das Erste sicherlich, wir haben weiterhin ein großes Interesse der Menschen, auch in den urbanen Räumen, in den Städten zu wohnen. Das mag man mit auf der einen Seite mit, naja, dann nehmen wir das mal so hin, betrachten. Auf der anderen Seite muss man nach den Ursachen suchen. Und Ursachen sind sicherlich, und das trifft übrigens ältere Menschen dann genauso, die Frage, wie sind eigentlich nicht urbane Räume, ländliche Räume mobilitätsmäßig angebunden? Was ist mit der Daseinsvorsorge? Also wir werden sicherlich Instrumente nutzen müssen, die nicht nur Wohnraum in den Städten attraktiv macht, sondern auch Wohnraum in den ländlichen Regionen weiter attraktiv macht, sonst könnten wir dieser Herausforderung auch gar nicht gerecht werden. Das Zweite ist aber, dass der Staat, der eine große Verantwortung für das Thema des bezahlbaren Wohnens hat, sich einfach in den letzten Jahrzehnten vermehrt nicht nur zurückgezogen hat, sondern sich sogar dieser Aufgabe entledigt hat, indem, das gilt für Niedersachsen genau wie wahrscheinlich andere Länder und Kommunen auch, eigene Wohnungsbaugesellschaften verkauft wurden, sie dem Markt überlassen wurden und wir heute eben dort über Sanierungen, über andere Projekte sehen, dass Wohnen immer teurer wird und das trifft alle gleich. Also beides kommt zusammen und deswegen ist eine der ersten Antworten, die wir in Niedersachsen geben, wir werden als Landesmittel gemeinsam mit den Mitteln des Bundes in den nächsten 4 Jahren 1,7 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, also mit Förderinstrumenten und rechtlichen Rahmenbedingungen mehr Wohnraum zu schaffen. Ich glaube, das ist das erste Instrument, das wir brauchen, mehr Angebot. Dann haben wir auch eine Chance, die Preise zu senken und natürlich dieses Angebot mit einer festen Mietpreisbindung über ganz lange Zeit, bei uns über 35 Jahre.
Professor Kühl, im Kölner Stadtanzeiger konnte man heute ein Interview mit dem Geschäftsführer einer Immobiliengesellschaft nachlesen. Und darin steht, wir haben gar keine Wohnungsknappheit in Deutschland. Wir haben mehr Leerstand als Wohnungssuchende. Und das Problem sei am Ende, dass alle in die Innenstädte, in die Städte wollen. Ist das das Hauptproblem aus Ihrer Sicht?
Naja gut, also man hat natürlich ein Wohnungsproblem, wenn es in bestimmten Regionen massiven Leerstand gibt und in anderen Wohnungsknappheit. Zum Glück leben wir in einem Land, wo nicht dirigistisch entschieden wird, wer wo wohnen und arbeiten darf. Und dann ist man ab und zu, und so etwas ist in den letzten Jahren passiert, auch Überraschungen ausgesetzt, dass unsere Gesellschaft älter wird. Das haben wir gewusst, weil man das natürlich an demografischen Verläufen erkennen kann. Dass die Menschen aber überproportional stark in sogenannte Schwarmstädte ziehen, das konnte man nicht erkennen, weil das ist Ausdruck eines bestimmten sozialen Verhaltens. Und es ist Aufgabe von Politik, darauf zu reagieren. Politik hat relativ spät reagiert, darauf hat Herr Lies hingewiesen. Ich möchte zu den Argumenten, die er genannt hat, die ich alle richtig finde, vielleicht noch eins hinzufügen. Wir haben 2009 eine sehr scharfe Schuldenbremse etabliert und haben gar nicht mehr gefragt, für was dürfen wir Geld ausgeben, nur wir dürfen nur noch so und so viel Geld ausgeben. Während private Wohnungsunternehmen hingegangen sind und gesagt haben, die Zinsen sind niedrig, dann investiert man und dann kauft man Wohnungsbestände, ist der Staat hingegangen und hat Wohnungsbestände verkauft und hat sich am Kapitalmarkt entschuldet. Das führt dazu, dass der Staat keine Vorsorge getroffen hat und wir jetzt in einem viel stärkeren Maße als früher auf private Wohnungsmärkte angewiesen sind und momentan eben nur mit dem Mietrecht nicht dagegen halten können und jetzt genau das tun müssen, was Herr Lies auch schon gesagt hat, dass wir wieder stärker versuchen, eigenen sozialen Wohnungsbau zu etablieren, eigene kommunale Wohnungsbauunternehmen zu etablieren oder vorhandene zu stärken und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass bei diesen Wohnungsbaugesellschaften auch auf Dinge geachtet wird, wie altersgerechtes Bauen.
Maximilian Kirchhoff ist am Telefon. Herr Kirchhoff, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ich verfolge Ihre Debatte sehr aufmerksam, bin vielleicht vom Altersschnitt jetzt sicherlich nicht direkt betroffen mit 24 Jahren, aber ich muss zum Thema Wohnungsknappheit doch hinzufügen, dass da viel Augenwischerei meines Erachtens nach betrieben wird. Ich wohne in Bergen im ländlichen Raum. Herr Lies sollte das Projekt Bergen auch bekannt sein. Und stelle hier fest, auch als Ratspolitiker sind wir dabei, massiv Wohnraum zu vernichten, um Mietpreise überhaupt adäquat zu halten, dass sie nicht absolut in den Keller sinken. Und im Gegenzug stellt man jetzt auch immer mehr in der öffentlichen Debatte fest, man spricht in Ballungszentren von Enteignung etc. pp., wo ich mir persönlich schon die Frage stelle, richtet die Politik eigentlich noch ihre Zielrichtung, geht das noch in die richtige Richtung? Ist es eigentlich gewollt, dass die Ballungszentren immer größer werden und der ländliche Raum meines Erachtens nach vollkommen abgehängt wird mittlerweile? Es gibt mittlerweile hier bei uns auch im Bereich, es gibt keine vernünftigen Fördermittel für Schulneubauten. Stattdessen, wenn ich denn mal im südlichen Raum gucke, werden in München mal eben schlanke 15.000 Wohnungen neu gebaut. Da frage ich mich schon, ist das eigentlich noch sinnvoll, ländlichen Raum enorm zu schwächen und die Ballungszentren nur noch zu stärken?
Also das heißt, da sehen Sie auch eine der Ursachen dafür, dass es viele Menschen auch in die Städte, in die Ballungsräume zieht. Herr Lies, vielleicht können Sie kurz, weil Sie auch angesprochen wurden, darauf antworten.
Ja, sehr gerne. Wobei man tatsächlich sagen muss, es sind nicht alle großen Städte gleich. Wir haben tatsächlich auch Städte, also größere Städte in Niedersachsen, bei denen wir tatsächlich auch einen hohen Leerstand haben. Es hat was mit der Attraktivität sicherlich einer Stadt zu tun. Gerade bei den ländlichen Räumen teile ich diese Einschätzung. Wir müssen sehr viel mehr dafür tun, dass die ländlichen Räume, die auch einen großen Teil unserer Struktur, unserer Heimat hier ausmachen, dass wir die nicht entvölkern, sondern dass wir sie weiter attraktiv machen, übrigens auch für junge Menschen. Da hilft sicherlich die Digitalisierung, die sollte ansetzen in den ländlichen Räumen und nicht in der Stadt, da habe ich schon alles. Da hilft Mobilität, da hilft vor allen Dingen öffentliche Mobilität, die wir viel stärker fördern müssen. Da hilft Daseinsvorsorge, das hat was mit ärztlicher Versorgung zu tun, aber auch natürlich mit anderer Form von kultureller Versorgung. Also wir müssen, wenn wir über bezahlbaren Wohnraum reden, natürlich daran denken, dass wir nicht immer nur ein Instrument nehmen und dort, wo es gerade brennt, versuchen damit zu löschen, sondern dass wir ganz intensiv versuchen, das Gesamtbild zu sehen. Und in einem Flächenland heißt es tatsächlich, die Lebensqualität, die Attraktivität der ländlichen Räume zu stärken, um sie auch als Wohnraum weiter attraktiv zu halten, um eben nicht dafür zu sorgen, dass am Ende die jüngeren Menschen aus diesen Regionen völlig verschwinden und wir für die Älteren auch gar keine Konzepte mehr entwickeln können, wie eine gemeinsame Entwicklung, eine Gemeinsamkeit in der Region überhaupt möglich sein soll.
Herr Dr. Freund, nun weiß man, dass es vor allen Dingen natürlich auch die Jungen sind, die es eher auch in die Ballungsräume, in die Städte auch zieht. Wie ist es mit der älteren Generation? Sehen Sie da auch einen Trend, dass man dann doch irgendwann sein Eigenheim vielleicht auf dem Land verkauft, weil man sich in der Stadt auch medizinisch und in vielerlei Hinsicht besser aufgehoben fühlt?
Einen solchen Trend mag es im Einzelfall geben. Aber grundsätzlich muss man festhalten, alte Menschen oder ältere Menschen wollen grundsätzlich den letzten Lebensabschnitt da verbringen, wo sie auch derzeit sind. Wer also derzeit auf dem Land lebt, möchte auch im Regelfall auf dem Land alt werden und dort seinen angemessenen Wohnraum haben. Und sicherlich sind die Probleme auf dem Land anders als in der Stadt. Und wir beschäftigen uns als Landesseniorenvertretung sehr intensiv damit, die Umfeldverhältnisse derjenigen, die auf dem Land wohnen, zu verbessern. Das heißt in erster Linie Verbesserung des ÖPNV. Das ist in vielen Teilen von Nordrhein-Westfalen schon sehr gut gelungen. In einzelnen Bereichen klappt das nicht so gut, weil der für den ÖPNV notwendige Fahrgastzustrom zu gering ist. Und da haben wir, unsere Mitglieder sind ja die örtlichen Seniorenvertretungen, aufgefordert, doch zu prüfen, ob individuelle, privat organisierte Fahrdienste den öffentlichen Personennahverkehr ergänzen können. Und wir haben viele Orte in Nordrhein-Westfalen, wo das bereits hervorragend klappt und auch Zufriedenheit gerade bei den Senioren auslöst, die natürlich eine Fahrgelegenheit haben müssen, wenn sie beispielsweise zum Arzt müssen oder ihren Monatseinkauf machen müssen.
Herr Dr. Freund, nun könnte man ja ganz theoretisch die Wohnungsknappheit auch gerade mit Blick auf die älteren Menschen dadurch lösen, dass man sagt, okay, dann zieht ihr doch aus der Stadt aufs Land. Wir bieten euch dort auch attraktive ÖPNV-Angebote, ähnliches. Aber Sie sagen, ältere Menschen wollen da, wo sie verwurzelt sind, am Ende auch bleiben. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter, denn ich möchte die Runde zumindest kurzfristig erweitern in Richtung Ulrich Ruppertz. Herr Ruppertz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes. Wir reden heute, wenn es um Wohnung geht, schauen wir besonders auf die Rentnerinnen und Rentner, auf die Seniorinnen und Senioren. Wie erleben Sie aus Sicht des Mieterbundes die Situation derzeit, vor allen Dingen natürlich in den Städten und in den Ballungsräumen?
Ja, ich glaube, es ist eine Binsenweisheit. Das stellen nicht nur wir als Mieterbund fest. Deutschland wird älter. Die Älteren werden immer ärmer und bezahlbare und für sie geeignete Wohnungen fehlen. Schon heute ist beispielsweise die Wohnkostenbelastung für ältere Menschen die höchste in Deutschland. Gerade alleinstehende Frauen über 65 Jahre haben eine extrem hohe Wohnkostenbelastung. Fast ein Drittel von ihnen muss mehr als 40% für die Wohnung zahlen und das ohne Heizkosten. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Die Mieten steigen, primär in den Städten. Und die Rentner in den künftigen Rentnergenerationen werden tendenziell niedriger sein. Das heißt, auf der Nachfrageseite wird nicht mehr Geld sein, sondern tendenziell weniger. Das Angebot ist und bleibt knapp und die Preise dort steigen. Also hier besteht extremer Handlungsbedarf.
Herr Ruppertz, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, auch die Verteilung der Altersrenten, ich habe hier das Jahr 2017 gerade vorliegen, 60% der Männer erhalten eine Rente bis 900 Euro. Bei Frauen sind es sogar 74%. Und wenn wir mal auf 1200 Euro schauen, dann sind es 77% der Männer und über 88% der Frauen. Wie soll das in den großen Ballungsräumen, wie soll das funktionieren auf Dauer? Viele haben natürlich noch einen alten Mietvertrag, leben dort auch über Jahrzehnte. Das haben wir eben auch gehört, auch von Herrn Dr. Freund. Aber das kann ja auf Dauer überhaupt gar nicht gut gehen. Wie sehen Sie das aus Sicht des Mietervereins?
Ja, im Prinzip Gruppe der älteren Menschen ist am stärksten betroffen von der aktuellen Wohnungsnot. Das heißt, wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen. Aber es reicht nicht aus, dass wir mehr bezahlbare Wohnungen herstellen, sondern die Gruppe der älteren Menschen, der Senioren, braucht natürlich auch altersgerechte Wohnungen. Und hier ist das zweite Problem, was zu dieser grauen Wohnungsnot führt. Es ist nicht nur eine Frage des Preises, sondern es ist die Frage der Geeignetheit der Wohnung. Das heißt, altersgerechte Wohnungen würde bedeuten, wir brauchen mehr barrierearme, vielleicht sogar barrierefreie Wohnungen zum Teil. Und im Augenblick dürfen wir in Deutschland vielleicht 750.000 barrierefreie, barrierearme Wohnungen brauchen. Wir brauchen 3 Millionen mehr bis zum Jahr 2035. Und auch hier drückt uns der Schuh. Das heißt, wir müssen im Prinzip zweispurig fahren. Wir brauchen einerseits ein deutlich größeres Angebot an barrierearmen, barrierefreien Wohnungen. Das kriegen wir durch Neubau nicht hin, sondern wir müssen auch im Bestand entsprechend nachbessern und modernisieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass dies alles für die Betroffenen bezahlbar bleibt. Und da helfen uns dem Grunde nach zwei Möglichkeiten. Das eine ist, wir müssen ans Mietrecht ran. Wir müssen die Mietsteigerungen im Bestand stoppen. Und das zweite ist, die betroffenen Haushalte brauchen mehr Wohngeld als heute. Also aktuell ist wieder eine Wohngelderhöhung in Rede. Sie wird kommen zum 01.01.2020. Sicherlich werden insbesondere Seniorenhaushalte davon profitieren. Aber insgesamt werden auch, wenn die Wohngeldreform da ist im Jahr 2020, nur insgesamt 660.000 Haushalte überhaupt Wohngeld beziehen. Das heißt, Wohngeld ist hier ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man wird es neu denken müssen.
Sie sind, Herr Ruppertz, noch einen Moment. Ich glaube, bis 11 Uhr haben Sie Zeit, auch mit hier in der Runde mit dabei. Deswegen gebe ich, Herr Lies, das auch noch mal an Sie weiter. Mietpreisbremse ist angesprochen worden in Berlin und nicht nur dort. Wird über Enteignungen auch nachgedacht. Es gibt möglicherweise da eine entsprechende Initiative auch, die versucht, Unterschriften, oder nicht möglicherweise, es gibt sie ja, die Unterschriften auch sammelt. Das heißt, der Druck im Kessel ist relativ hoch. Wo können Sie als Politiker ansetzen?
Das stimmt, das ist wirklich hoch. Und das Thema um die Enteignung herum ist ja so ein bisschen Hilflosigkeit, was da laut und deutlich wird. Denn es wird am Ende ja noch teurer. Und wir schaffen gar keine einzige Wohnung dadurch. Also man sucht verzweifelt nach Instrumenten, ehrlicherweise, weil man die letzten 10, 20 Jahre ignoriert hat, dass diese Veränderung eintritt, weil dass wir älter werden und dass wir auch barrierefreien Wohnraum brauchen, ist jetzt auch keine Erkenntnis, die uns erst in diesem Jahr ereilt hat. Förderung mit sozialer Bindung ist das eine Instrument, das wir nutzen. Das kann der Staat machen, auch in der Verantwortung bleiben dafür und bitte auch die nächsten 30 Jahre nicht irgendwann wieder glauben, das Thema sei erledigt. Das andere Instrument ist sicherlich das Thema Wohngeld und das dritte bleibt die Mietpreisbremse, die aus meiner Sicht verbessert wurde, aber natürlich immer noch ein stumpfes Schwert ist. Was soll der Mieter, der darauf angewiesen ist, eine Wohnung zu bekommen, was soll er denn machen, wenn der Vermieter nicht bereit ist, die Bedingungen, die eigentlich gefordert sind, einzuhalten? Also das kann ich machen, wenn der Markt groß genug ist und ich sagen kann, so geht's nicht, dann gehe ich woanders hin. Aber der Druck ist gerade von allen Seiten so groß, dass wir gerade beim Thema Mietpreisbremse und verschärfenderen Instrumenten, die dafür sorgt, dass eben die typische Sanierung nicht dazu führt, dass es eine Entmietung wird. Und das ist ja an ganz vielen Stellen der Fall. Und gerade bei den großen Wohnungsbaugesellschaften, dass wir dort wirklich sagen, das geht so nicht weiter. Und da ist natürlich der Staat gefordert.
Professor Kühl, ist der große Fehler der Vergangenheit, ohne dass wir jetzt so sehr auch in der Vergangenheit verhaftet bleiben, ist der große Fehler gewesen, kommunale Wohnungsunternehmen zu verkaufen, das Tafelsilber damit zu verkaufen und dass Politik damit weniger Gestaltungsraum auch hat, als eigentlich notwendig ist, um dieses Recht auf bezahlbares Wohnen auch in die Tat umzusetzen?
Ja, natürlich ist das ein Fehler. Wir erkennen das ja auch daran, dass eine Stadt wie Dresden, die ihre Wohnungsbestände verkauft hat, jetzt wieder beginnt, eine neue kommunale Wohnungsbaugesellschaft aufzubauen. Also ein klareres Eingeständnis eines Fehlers kann ich mir nicht denken. Es hängt ein bisschen damit zusammen auch, dass wir natürlich auf Kommunen wie auch auf andere öffentliche Haushalte in den letzten Jahren einen immensen Druck aufgebaut haben, Schulden abzubauen, ohne auf der anderen Seite bereit gewesen zu sein, Steuern zu erhöhen. Und dann kommen solche Fehlentscheidungen, wie ich das am Beispiel Dresden eben genannt habe, zustande. Das nutzt nichts, da haben Sie recht, in die Vergangenheit zu schauen. Wir müssen in die Zukunft gucken und da müssen wir meiner Ansicht nach unterscheiden zwischen dem, was wir kurzfristig machen können und dem, was wir mittel- bis langfristig tun können. Und wir müssen ansetzen beim Wohnen selbst, wir müssen ansetzen beim Rentensystem und wir müssen natürlich ansetzen am Arbeitsmarkt.
Herr Ruppertz, Druck im Kessel ist vorhanden, das haben wir gerade auch nochmal von Herrn Lies gehört. Wir haben da auch an dieser Stelle, glaube ich, kein Analyseproblem. Wir haben wahrscheinlich wie in anderen Bereichen auch eher ein Umsetzungsproblem. Wo kann denn aus Sicht des Deutschen Mieterbundes angesetzt werden?
Also ich will kurz was zum Thema Mietpreisbremse sagen. Ja. Mietpreisbremse hilft uns bei der Problematik, über die wir hier gerade reden, eigentlich überhaupt nicht. Weil die Mietpreisbremse nur da greift, wo es um die Neu- oder Wiedervermietung einer Wohnung geht. Mein Problem oder das Problem vieler älterer Menschen und Senioren ist aber, dass sie in der Wohnung, in der sie jetzt wohnen und aus der sie nicht raus wollen, alte Bäume verpflanzt man nicht, aus der sie also nicht raus wollen, dass sie dort die Miete auf kurz oder lang nicht mehr bezahlen können, weil sie mit den Mieterhöhungen nicht Schritt halten können. Und da müssen wir im Mietrecht ansetzen. Das heißt, Preissteigerungen im Wohnungsbestand müssen stärker gedeckelt werden, begrenzt oder gestoppt werden. Das wäre mein mietrechtlicher Ansatz.
Herr Ruppert, vielleicht nochmal eine Zusatzfrage. Aber ist es nicht doch so, dass viele Ältere vielleicht auch in zu großen Wohnungen leben und auch vielleicht bereit wären, in ihrem Viertel noch einmal in eine kleinere Wohnung umzuziehen, wenn die Preise so stimmen, dass man nicht am Ende für 120 Quadratmeter Altvertrag genauso viel zahlt wie für 60 Quadratmeter Neuvertrag?
Klar. Das ist natürlich ein Irrsinn, der noch hinzukommt. Aber wir wissen beispielsweise aus Berlin, wo es Wohnungstauschprogramme der kommunalen Unternehmen gibt, dass die nur sehr begrenzt aufgegriffen werden. Obwohl das Problem, was Sie gerade beschrieben haben, dass die neue kleinere Wohnung möglicherweise deutlich teurer ist als die alte große Wohnung, dieses Problem wird dadurch umgangen oder dem wird dadurch begegnet, dass man sagt, du Mieter kannst deinen alten Quadratmeterpreis mitnehmen. Also der Mieter, der alte Mieter, der aus der zu großen, für ihn objektiv zu großen Wohnung auszieht, würde in der kleineren Wohnung weniger Miete bezahlen müssen. Das ist also vom Ansatz her eigentlich richtig und die gute Idee. Das Problem ist, wie so häufig, der Mensch. Der Mensch möchte gern in seiner Wohnung bleiben. Und das Zweite ist, dem älteren Menschen hilft, der ist angesichts der Situation. Du musst umziehen, du musst dich von Möbeln, von Erinnerungsstücken und so weiter trennen. Du musst einen Umzug organisieren und managen, häufig überfordert, sodass für ihn im Prinzip der Umzug auch im Quartier, auch zu gleichen finanziellen Konditionen oder zu aus seiner Sicht verbesserten Konditionen nicht wirklich eine Alternative ist.
Sehen Sie das auch so, Herr Dr. Freund? Gibt es da vielleicht wenig Bereitschaft, nochmal die große Wohnung zu verlassen, sich aufzumachen?
Da muss ich grundsätzlich für zustimmen. Die Mehrzahl der Senioren ist eher etwas träge zu diesem Thema. Es ist sogar schon schwierig, das Thema konkret anzusprechen, weil sofort die Entgegnung kommt, hier möchte ich bleiben, hier möchte ich nicht weg. Und ich möchte keine neuen Probleme haben. Weshalb wir von der Landesseniorenvertretung, unseren Mitgliedern, den kommunalen Seniorenvertretungen wiederholt den Hinweis gegeben haben, schafft für die einzelnen Quartiere sogenannte Kümmerer. Das sind Personen, die mit einzelnen Senioren, für die eine solche Änderung der Wohnsituation in Frage käme, mal in aller Ruhe sprechen und Lösungsmöglichkeiten bis zur Hilfestellung beim Umzug beispielsweise aufzeigen und damit versuchen, das Thema auch in der Praxis zu realisieren. Wobei ich betonen muss, es muss immer auf die örtlichen, konkreten Verhältnisse abgestellt werden, damit die Belastung für den in Betracht kommenden Senior oder Seniorin auch erträglich bleibt.
Herr Ruppertz, nun haben wir in der Sendung schon drüber gesprochen, die Zahl der Rentnerinnen und Rentner wird steigen, die geburtenstarken Jahrgänge sind dran. Damit sind wir dann irgendwann bei 24 Millionen im Jahre 2040, meine ich, habe ich das gelesen, die jenseits der 65 sind. Was kommt da aus Ihrer Sicht auf uns zu, wenn wir über die Wohnsituation auch älterer Menschen in den Städten, in den Ballungsräumen reden?
Naja, ich glaube, es gibt keine echte Alternative dazu, dass man dieser älteren Generation im großen Stil das Wohnen in den bisherigen oder in vergleichbaren Wohnungen in den Quartieren ermöglicht. Dazu bedarf es im Prinzip deutlicher Umbaumaßnahmen im Wohnungsbestand. Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl der altersgerechten Wohnungen bis zum Jahr 2035 vervierfachen muss. Und das kostet Geld. Also es gibt Schätzungen, wonach dies rund 50 Milliarden Euro kosten wird. Und das wird ohne staatliche Förderung nicht funktionieren. Also von daher brauchen wir öffentliche Mittel, die die Sanierung und Modernisierung bestehender Wohnungen vorantreiben. Wir gehen davon aus, dass 500 Millionen im Jahr dafür eingesetzt werden müssen. Und zwar nicht einmal oder nicht zweimal oder während einer Legislaturperiode, sondern auf Dauer bis zum Jahr 2035, bis wir im Prinzip bei dem Ziel sind, dass wir 3 bis 3,5 Millionen altersgerechte Wohnungen haben. Und die zweite Baustelle ist, wir müssen dafür sorgen, dass uns die Mieten im Wohnungsbestand nicht davonlaufen. Bezahlbare Wohnungen, da sind alle dran interessiert, aber die alten Generation, die Seniorengeneration ist existenziell auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen.
Das nehmen wir an dieser Stelle als Schlusswort von Ihnen. Ulrich Ropatz, der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes, war das. Wir werden nach den Nachrichten weiter darüber reden, ob Politik bereit ist, die Mittel für altersgerechte Wohnungen zur Verfügung zu stellen und natürlich, wie Wohnraum geschaffen werden kann, vor allen Dingen in den Großstädten, in den Ballungsräumen. Die Länderzeit bis 11:30 mit Michael Röhl am Mikrofon. Steigende Mieten, niedrige Renten, droht eine graue Wohnungsnot. Unser Thema heute Morgen mit folgenden Gästen, mit Dr. Helmut Freund von der Seniorenvertretung Nordrhein-Westfalen, Olaf Lies, der Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz in Niedersachsen und Professor Carsten Kühl, er ist der Institutsleiter des Deutschen Instituts für Urbanistik. Und noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an länderzeit@deutschlandfunk.de. Herr Lies, nun ging es vor den Nachrichten auch aus Sicht des Deutschen Mieterbundes noch einmal um altersgerechte Wohnungen. Das kommt ja noch mal zum Thema bezahlbarer Wohnraum noch einmal hinzu, verbunden mit der Forderung, da müssen wirklich über Jahre hinweg Fördergelder auch aus der Politik zur Verfügung gestellt werden. Ist das eine Forderung, der Sie sich anschließen können?
Ja, definitiv. Also bei den Förderungen, die wir heute auf den Weg bringen, ist vorgegeben, das ist eine Einigung, die eben auch die Behindertenverbände gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft gefunden haben, dass auch Barrierefreiheit gesichert ist. Das war in der Vergangenheit ja nicht immer der Fall. Wir haben aber eben auch einen großen Teil von Bestandswohnungen, wo genau das gemacht werden muss. Deswegen bin ich ganz froh nochmal über den Hinweis gewesen, dass eben genau diese Beratung vor Ort stattfindet. Wie gelingt es eigentlich, Barrierefreiheit auch im Bestandswohnungsbau möglich zu machen? Ein Thema, finde ich, wird ganz entscheidend sein. Und das glaube ich, eben schon, dass Menschen, gerade ältere Menschen, bereit wären, das höre ich auch immer wieder in den Gesprächen, ihre Wohnung aufzugeben, wenn sie im Quartier eine Chance hätten, nicht nur eine kleinere Wohnung zu finden, sondern wenn es nicht wieder isolierter Wohnraum ist, sondern wenn man Wohnen und Leben gemeinsam denkt, also auch Kommunikationsraum schafft, Begegnungsraum schafft, Service- und Dienstleistungsangebote schafft. Also wirklich in der Perspektive, wenn ich schon bereit bin, meinen Wohnraum zu wechseln, im Quartier hoffentlich bleiben kann, dann ist das auch so altersgerecht, dass es mir auch dann weiterhilft, wenn ich vielleicht auf externe Hilfe von Dritten angewiesen bin. Und dieses gemeinsame Denken von Wohnen und Leben, das haben wir früher nicht gemacht, da haben wir nur Wohnen gedacht, an anderer Stelle war Integration, an anderer Stelle war Kommunikation, und das werden wir viel intensiver, nicht nur für die jetzige Generation, sondern für die Zukunft gemeinsam denken müssen.
Ein zweites Stichwort, Herr Lies, das angesprochen wurde ja auch, ist der Bereich Leerstand. Wir haben darüber gesprochen mit Blick auf den ländlichen Raum, aber hier kommt ein Hinweis aus Oldenburg von einer Hörerin, die sagt, Leerstand als mit Blick auf Spekulationsobjekte im städtischen Raum, und ihr fallen da in Oldenburg alleine mehrere Häuser ein, die zum Teil bis über 10 Jahre und darüber hinaus auch leer stehen. Hat Politik da Einfluss drauf?
Ja, da muss man dringend dran. Das erste ist das Zweckentfremdungsverbot. Wir haben auch Wohnraum, der als Wohnraum nicht genutzt wird, sondern für Vermietungszwecke, Urlaubszwecke, Airbnb-Zwecke genutzt wird. Deswegen haben wir gerade das Zweckentfremdungsgesetz in Niedersachsen durchs Parlament gebracht. Das hilft den Kommunen, das zu untersagen. Und das zweite ist das Wohnraumschutzgesetz, tatsächlich dafür zu sorgen, dass Wohnraum nicht verfällt und unbewohnbar wird. Also da greift der Staat schon elementar in die Eigentumsrechte ein. Aber ich glaube, aufgrund dieser Situation, die wir haben, und des Drucks, den wir haben, da muss der Staat auch so konsequent sein, in die Eigentumsrechte eingreifen, dafür sorgen, dass wir nicht den Spekulanten Grundstücke und Häuser überlassen, sondern sie als Wohnraum zur Verfügung stellen.
Professor Kühl, eine Frage unserer Hörerinnen und Hörer geht in die Richtung, was machen eigentlich unsere europäischen Nachbarn? Gibt es da Initiativen, Ideen, auf die wir in Deutschland zurückgreifen können, die spannend für uns wären?
Ja, da gibt es Initiativen und Ideen, die gehen vor allen Dingen in den Bereich, den Herr Lies eben zuletzt genannt hat, um Modelle von gemeinschaftlichem Wohnen, um Kombinationen von selbstständigem Wohnen, aber trotzdem Betreuung. Da gibt es aber auch schon in Deutschland gute Beispiele, und wir am Institut für Urbanistik versuchen, auch solche Best-Practice-Beispiele zwischen den verschiedenen Entscheidungsträgern publik zu machen und zu transportieren. In anderen Ländern ist die Eigenheimquote deutlich höher als in Deutschland. Da stellt sich die Frage des altersgerechten Wohnens und des bezahlbaren Wohnens noch ein Stück weit anders. nicht immer einfacher und nicht immer besser. Aber natürlich guckt man auch über die Landesgrenzen, um sogenannte Best-Practice-Beispiele zu finden.
Wir erweitern noch einmal kurzfristig die Runde, denn am Telefon ist Verena Bentele. Frau Bentele, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie sind die Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Und wir haben Sie angerufen und rufen Sie an, weil der Sozialverband VDK eine Wende in der Wohnungspolitik fordert. Was nehmen Sie in den Blick? Was muss sich in Deutschland gerade auch mit Blick auf ältere Menschen und die Wohnsituation in den Ballungsräumen, was muss sich tun, was muss sich ändern?
Also ganz grundsätzlich haben wir natürlich in unseren Beratungen immer die Menschen, die eine niedrige Rente haben, Schrägstrich die Pflegebedarf haben, die selbst Pflegebedarf haben oder Angehörige pflegen. Und wir haben bei uns eben Menschen, die sagen, gut, ich habe vielleicht eine große Wohnung, in der ich früher mit meinen Kindern gewohnt habe und aus der kann ich aber eigentlich nicht ausziehen, weil die kleinere Wohnung teurer ist. Und dann natürlich klar, ganz existenziell problematisch ist schon für unsere Mitglieder, dass wir einfach viel zu wenig barrierearme, geschweige denn barrierefreie Wohnungen in Deutschland haben. Und was wirklich für uns eben deswegen auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir brauchen wirklich da ein Programm, das eben weit darüber hinausgeht, immer das Wohngeld zu erhöhen. Natürlich muss das Wohngeld in angespannten Ballungsräumen angepasst werden, aber immer das Wohngeld zu erhöhen, bringt im Moment bei der Situation auf dem Wohnungsmarkt vor allem den Investoren was, nämlich noch höhere Renditen und Gewinne. Und deswegen sagen wir eben wirklich, geht kein Weg dran vorbei, einerseits wieder mehr wirklich auch staatliches Wohnen zu fördern und wirklich eine auch langfristige Sozialbindung der Wohnung zu haben und auch eine wirklich bestimmte Quote an barrierearmen und barrierefreien Wohnungen zu haben, die für Rollstuhlfahrer, für Menschen, die Rollatoren nutzen und natürlich auch für die Familie mit dem Kinderwagen zugänglich sind.
Frau Bettle, nun sprechen Sie die staatliche Förderung an. Sind Sie auch der Meinung, dass die Kommunen, also der Staat in Anführungszeichen, wesentlich mehr Wohnraum auch zur Verfügung stellen muss, also im Bereich der kommunalen Wohnungsunternehmen es eine deutliche Offensive geben muss und müsste?
Also ich bin absolut der Meinung, dass der Trend, den wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland haben, dass immer mehr Wohnraum privatisiert wird, kein guter ist, weil man so eben den Wohnungsmarkt wirklich denen überlässt, die sowieso hohe Vermögen haben und die eben mit Wohnraum gut Geld verdienen können. Und deswegen kann der Weg, denke ich, vor allem so funktionieren, dass eben wieder mehr Wohnraum auch von staatlicher Seite, also von kommunaler in dem Fall, von allen Ebenen, der staatlichen Ebenen, Länder, Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Und dann ist eben auch die Möglichkeit ja da zu sagen, gut, wir brauchen eben in einem Treppenhaus den Platz, um eben auch einen Aufzug zu haben oder um auch mal eine breitere Tür in Badezimmer zu haben, was für ältere Menschen wichtig ist.
Frau Bettele, ich gebe das gerade mal in die Runde auch hinein. Herr Lies, wäre das nicht die einfachste Lösung? Das Land Niedersachsen, die Kommunen in Niedersachsen nehmen Geld in die Hand, verfügen möglicherweise auch über kommunale Grundstücke und können in relativ kurzer Zeit Wohnraum schaffen, vielleicht auch barrierefreien und damit auch altersgerechten Wohnraum?
Im Prinzip ist das der Weg, den wir gehen. Und die Summe, die wir in den nächsten 4 Jahren in die Hand nehmen, sind mit den Bundesmitteln zusammen 1,7 Milliarden Euro. Allerdings darf man nicht unterschätzen, im Moment ist die Baukonjunktur extrem gut. Das heißt, der Markt extrem schwierig, die Preise hoch. Das heißt, wir werden dort in einem starken Wettbewerb natürlich agieren, aber es geht nicht anders. Wir müssen dafür sorgen, dass das Geld eben nicht nur in den spekulativen Wohnungsbau fließt. Dafür brauchen wir kommunale Wohnungsbaugesellschaften und dafür brauchen wir auch wieder neue kommunale Wohnungsbaugesellschaften, die wir von Landesseite in ihrer Arbeit auch stärken und unterstützen wollen. Also da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Das Gleiche gilt für Bauland. Wir müssen sehen, dass Bauland eben nicht sozusagen Höchstpreis bietend dem zur Verfügung gestellt wird, der dann renditeorientiert baut, sondern Bauland ganz eng gebunden mit einer Quote versehen für den sozialen Wohnungsbau, dem Markt zur Verfügung gestellt wird und eben nicht Höchstpreis zählt, sondern vor allen Dingen das Ergebnis zählt und das Land selber hat damit die Chance, wo landeseigene Flächen sind oder wo man Flächen erwerben kann und zur Verfügung stellen kann, nochmal einen zusätzlichen Beitrag zu leisten.
Also nicht der bekommt das Grundstück, der das meiste zahlt, sondern der bereit ist, da vielleicht auch eine Sozialbindung auch in die Tat umzusetzen. Dr. Freund, ist das auch eine Forderung der Landesvertretung in der Landesseniorenvertretung in Nordrhein-Westfalen zu sagen, die Kommunen müssen stärker auch wieder Wohnungen selber bauen, müssen dort auch Verantwortung im kommunalen Raum übernehmen?
Da stimme ich uneingeschränkt zu. Und ich meine, eine Hilfe in dem Zusammenhang könnte die Absenkung der Modernisierungsumlage sein. Denn das ist ja oft auch der Grund, weshalb sich für Senioren, die ja ihr festes Renteneinkommen haben, die Situation ergibt, jetzt ausziehen zu müssen, weil sie die hohen Mieten nicht mehr zahlen können. Der Staat hat aber die Möglichkeit, diese Modernisierungsumlage abzusenken und somit das Thema, was grundsätzlich zu begrüßen ist, Wohnraum zu verbessern, zu modernisieren, zu beeinflussen in einer Weise, die denjenigen, der da wohnt, nämlich den Senior, nicht über Gebühr belastet. Das scheint mir ein sehr wichtiger Gesichtspunkt zu sein. Ich greife den auch auf, vielleicht zur Information. Die Landesseniorenvertretung ist ja bei der Landesregierung Nordrhein-Westfalen im Koalitionsvertrag als Gesprächspartner anerkannt. Wir sind alles Ehrenamtler, aber wir haben die Möglichkeit, diese Stichpunkte in den einschlägigen Ministerien zur Sprache zu bringen. Und wir, das hat die Landesregierung festgeschrieben, wir müssen gehört werden. Und das wird eine unserer Aufgaben in der Zukunft sein.
Professor Kühl, diese Modernisierung und die Kosten, die daraus entstehen und auch umgelegt werden, ist das ein Problem für ältere Menschen mit wenig Miete, weil dann auf einmal nach einer Modernisierung, und das heißt ja oft auch Wärmedämmung, dann entsprechende Kosten auf Mieterinnen und Mieter umgelegt werden?
Ja, natürlich kann das ein Problem sein, weil im Grundsatz eine solche Modernisierung höhere Mietsteigerungen zulässt, als ansonsten mietrechtlich möglich sind. Das ist jetzt abgesenkt worden, also das heißt, es darf weniger umgelegt werden als noch vor einiger Zeit, die Modernisierungsumlage von 11% auf 8%. Aber für diejenigen, die ohnehin schon mit ihrer Mietbelastung am Rande stehen, kann das natürlich das Aus in der bestehenden Wohnung sein. Das hat Herr Dr. Freund eben richtig geschildert.
Frau Benteler, ich möchte Sie gerne noch einmal auch mit in die Runde hineinnehmen. Das Problem ist bekannt. Die Forderungen liegen auf dem Tisch. Mehr öffentliche Förderung haben wir gehört, eine Wende in der Wohnungspolitik, mehr altengerechte Wohnungen. Auch das ist der Hinweis, der immer wieder gegeben wird. Gleichzeitig werden künftige Rentnerinnen und Rentner wahrscheinlich noch weniger Rente haben als heute und damit weniger Miete zahlen können. Welche Sorge haben Sie? Wird sich das Problem noch einmal verdichten, verschärfen in den kommenden Jahren?
Die Sorge ist groß und die Antwort ist ja. Kann man jetzt relativ kurz und knapp sagen, aber ich mache es natürlich ein bisschen ausführlicher. Ich meine, ich wohne selber in Bayern und wenn man hier schaut, dass in den letzten Jahren in Bayern über 33.000 Wohnungen, staatliche Wohnungen verkauft wurden, in der Bankenkrise, jetzt wird wieder eine neue Wohnungsbaugesellschaft gegründet und es sollen in den nächsten Jahren über Jahre wieder 10.000 Wohnungen gebaut werden, weiß man halt, das sind auch 22.000, 23.000 weniger als vorher und die Anstrengung, auch die finanzielle, ist riesig. Und so eine Geschichte wie eben das Wohngeld zu erhöhen, was für viele Rentner und auch für viele Menschen mit Behinderung, Erwerbsgeminderte wirklich existenziell wichtig ist, ist natürlich immer so ein bisschen auch eine Sache, die in den Markt ja auch ungünstig eingreift. Weil wenn man mehr Wohngeld zur Verfügung hat, ist das ja nicht für die Investoren dann gleichbedeutend mit, wir lassen die Mieten da, wo sie sind, sondern werden halt die Mieten, Modernisierungen, Umbaumöglichkeiten für barrierefreien Wohnraum dann eben auch wieder auf die Mieten umgelegt und dann ist das Wohngeld relativ schnell auch wieder aufgebraucht dafür, dass dann wirklich die Investoren, die Bauträger, die Wohnungsimmobilienbesitzer mehr Geld verdienen.
Frau Bentele, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Das war die Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Herzlichen Dank auch für Ihre Hinweise mit Blick auch auf ältere Menschen und die Wohnungssituation und das vor allen Dingen, was getan werden muss in absehbarer Zeit. Und ich gehe direkt weiter zu unserem nächsten Hörer und das ist Herr Drewitz. Herr Drewitz, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich lese, Sie haben noch 35 Jahre Zeit bis zum Ruhestand. Was möchten Sie dennoch trotz dieser großen Zeitspanne beitragen zu unserem Thema heute Morgen?
Ja, 35 Jahre bis zum eigenen Ruhestand, aber ja. Ich sehe es in meinem täglichen Aufgabenfeld. Also ich arbeite beim Landschaftsverband Rheinland in Köln und was wir da zum Teil täglich auch an Schicksalen mitbekommen, auch an Leuten, die sich eben aufgrund ihrer geringen Rente nur kleine Wohnungen leisten können, das sehe ich also zunehmend mit Sorge auch im Hinblick darauf, wie das in Zukunft werden soll. Und meine Lösungsideen wären da zum Beispiel vermehrtes Mehrgenerationenwohnen, sodass man sich als alt werdender Mensch oder auch als Mensch mit Behinderungen dann zusammentun kann, um dann eine höhere Miete durchaus auch dadurch schultern zu können.
Also das heißt, und das ist ein sehr guter Hinweis, Herr Drewitz, den ich gerne aufgreife, es geht darum, sich auch Gedanken zu machen über alternative Modelle. Also sagen, okay, ich bleibe in meiner alten Wohnung oder vielleicht überlege ich auch, in eine etwas kleinere zu ziehen. Das nehme ich gerne auf. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Lies, müssen wir ganz neue Modelle denken? Mehrgenerationenhaus ist angesprochen worden. Man könnte über alten WG reden und ähnliche andere Projekte.
Fall. Tatsächlich war ich ein bisschen skeptisch in den ersten Gesprächen, die ich so hatte, weil ich gedacht habe, naja, wollen Menschen das? Also ich bin jetzt, finde ich, nicht derjenige, der entscheidet, wie Menschen leben wollen im Alter. Aber die wollen selber. Die sagen, viele von denen zumindest sagen, wir wollen Angebote haben, die ein anderes Leben ermöglichen, als das doch sehr stark Vereinzelte, das wir haben, das Isolierte, das wir haben. Wir wollen mehr Gemeinsamkeit und wir haben eine ganze Reihe inzwischen von interessanten Projekten in Niedersachsen auch. Natürlich ist das noch nicht die große Menge, das ist völlig klar. Aber wir haben zum Beispiel ein Projekt im Landkreis Wolfenbüttel, stufenloses Wohnen, wo wir eben tatsächlich 20 Wohnungen gefördert haben, die ganz gezielt eben auch älteren Menschen zur Verfügung stehen, wo es auch Gemeinsamkeiten gibt, wo es gelebte Nachbarschaft und Gemeinschaft gibt. Und natürlich auch die Idee, welche Wohnformen brauchen eigentlich welche Wohnmöglichkeiten? Also wie bauen wir eigentlich zukünftig entweder im Bestand oder auch im Neubau Wohnungen so, dass andere Wohnformen möglich sind. Ich finde nur, es muss dann halt selbstbestimmt und selbst entschieden sein. Und dafür Angebote zu schaffen, das finde ich ist sehr, sehr spannend. Und wir stehen vor der ganz großen Herausforderung in der Gesellschaft. Wir werden einfach auch gewollt länger selbstbestimmt im Alter alleine oder in der Gemeinschaft leben wollen und aber eben nicht nur in Einrichtungen leben wollen. Und um das zu erreichen, kommen wir, glaube ich, an solchen Lösungen gar nicht vorbei, in denen gleichzeitig auch die Frage von Service, Dienstleistung, Pflege und Betreuung integriert werden kann.
Herr Dr. Freund, Sie haben sehr deutlich gemacht, auch in dieser Sendung, dass es älteren Menschen nicht leicht fällt, ihre Wohnung auch zu verlassen. Wie sehen Sie das aus Sicht der Landesseniorenvertretung? Macht es Sinn, sich auch als älterer Mensch mit ganz neuen Wohnformen auch auseinanderzusetzen? Unterstützen Sie diese neuen Wohnformen?
Das unterstützen wir uneingeschränkt. Und wir haben die erfreuliche Erfahrung gemacht, dass es in Nordrhein-Westfalen schon zahlreiche Kommunen gibt, wo es beispielhafte Mehrgenerationenprojekte gibt seit Jahren teilweise, die sich auch außerordentlich bewährt haben. Das Schöne bei dem Mehrgenerationenprojekt ist ja, und das ist auch ein Grundsatz unserer Denkweise in der Landesseniorenvertretung, dass wir nicht nur an uns Alte selbst denken, sondern generationenübergreifend auch an die, die alt werden, und alle wollen ja alt werden, und die sich dann schon in jüngeren Lebensjahren bereit finden, in einem solchen Projekt Wohnung zu nehmen und damit einen ganz für Senioren ganz wichtigen Gesichtspunkt realisieren, nämlich der Vereinsamung im Alter entgegenzuwirken. Neben allen finanziellen Aspekten darf man nämlich diesen sozialen Aspekt nicht übersehen.
Am Telefon ist Herr Galle, der aus Freiburg anruft. Herr Galle, und Sie wollen auch etwas zu diesen alternativen Wohnformen im Alter sagen, lese ich.
Ja, guten Morgen. Und zwar, wir haben gerade hier im Raum Freiburg bis zur Schweiz hin Modellprojekte. Zum Beispiel in Freiburg ein Projekt Jung und Alt. Und da sind sogar Kitas, das sind sogenannte Gemeinschaftsräume, wo man sich dann auch mal vorstellen kann, wer nicht mehr gut lesen kann. Das wäre ja so mein Wunsch dort in so einer Gemeinschaft, dass man dann dort mit Kindern in Kontakt kommt, sagt, hier ist ein Opa, der kann die Zahlen nicht mehr so, die Buchstaben nicht mehr so recht sehen, die Tanzen nehmen, und dann möchte er.
Und, Herr Galle, hören Sie mich? Die Verbindung ist nicht ganz so sauber, aber ich glaube, wir haben Ihren Ansatz verstanden, und ich gebe das gerne auch nochmal weiter an Professor Kühl. Professor Kühl, brauchen wir mehr dieser alternativen Projekte, Modelle, wo Menschen dann auch ein Stück aus der sozialen Einsamkeit auch herausgerissen werden, aus der Isolation?
Ja klar, brauchen wir diese Modelle. Wir müssen sie vor allen Dingen erproben. Sie müssen variiert werden. Deswegen sind Modellversuche gut. Nicht alle werden gelingen. Man muss aus den Erfahrungen lernen. Aber man muss auch wissen, dass das Geld kostet. Das, was der Hörer eben beschrieben hat, ist wunderbar. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das hat ein privater Träger gebaut, der weiß, dass es eine zahlungskräftige ältere Kundschaft gibt, die bereit ist, dahin zu gehen und sich das leisten kann. Oder es muss öffentliche Mittel geben, die das stark subventionieren. Und dessen muss man sich bewusst sein. Also das heißt, wenn man das für die breite Masse will, dann muss man auch von staatlicher Seite bereit sein, da entsprechende Mittel reinzugeben und solche Modelle nicht nur modellhaft zu finanzieren, sondern auch für eine langfristige und breite Finanzierung zu sorgen. Denn das ist natürlich auch ein schlechter Effekt, wenn einige Leute von sich sagen können, bei mir ist ein Modell wunderbar, was für die Menschen geeignet ist, und an anderer Stelle kann das nicht realisiert werden, weil es eben nur ein Modellprojekt war. Da muss man gucken, was sowohl finanzierbar als auch für die alten Menschen etwas ist, was sie in ihrem tagtäglichen Leben weiterbringt.
Herr Lies, das nächste Stichwort einer Hörerin, das können wir nicht abdecken mit den Bereichen, für die Sie politisch zuständig und verantwortlich sind in Niedersachsen. Es geht um das Rentensystem und den Hinweis auch einer Hörerin zu sagen, da muss sich was verändern. Es müssen mehr Menschen einzahlen. Und wenn am Ende mehr einzahlen, ist mehr Geld in der Rentenkasse und dann kann auch mehr Rente zur Verfügung gestellt werden. Müssen wir an das System grundsätzlich ran aus Ihrer Sicht?
Ja, definitiv müssen wir daran. Das Thema Grundrente ist ja der erste Aufschlag, der jetzt auch von der Bundesregierung gemacht wurde, zu sagen, wie sichern wir eigentlich ab? Aber wir wollen ja nicht alle nur Grundrente haben. Und tatsächlich ist ja der Rückgang des prozentualen Teils der Rente, den ich von meinem letzten Lohn bekomme, gravierend. Nur wir stehen vor der Herausforderung, dass der demografische Wandel eben auch bedeutet, dass wir weniger Menschen sein werden, die einzahlen, und mehr, die natürlich einen Anspruch auf Rente haben. Das heißt, wir müssen das System verbreitern. Wir können es nicht mehr in dem starken Maße nur auf Beitragszahlungen ausrichten. Wir müssen viel dringender dafür sorgen, dass es breiter auch noch breiter steuerlich finanziert oder durch Dritte finanziert, die bisher nicht zum System beitragen, aufgefüllt wird. Rente ist sozusagen das Element der Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch danach noch ein zumindest lebenswertes Leben zu führen. Und das, finde ich, muss in unserer Gesellschaft gelingen, diesem Anspruch auch gerecht zu werden.
Herr Lies, nun haben wir in der Sendung über viele unterschiedliche Ansätze auch gesprochen. Bündnis für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen ist eines auch dieser Ansätze. Haben Sie absehbar oder sind Sie absehbar optimistisch, dass wir das Problem auch mit Blick auf ältere Menschen, das Thema Wohnungsknappheit, in den Griff bekommen? Oder ist es ein Thema, was uns mit den Geburtenstaaten, Jahrgängen, die in Rente gehen, in den kommenden Jahren noch mehr, noch massiver beschäftigen wird?
Ja, wir sind ja an einer Stelle, wo wir das Problem schon haben und wir können gar nicht mehr vorbeugen. Das heißt, wir laufen eigentlich schon hinterher. Das müssen wir aber mit hoher Geschwindigkeit zumindest. Wenn man überlegt, wie schnell die Wohnungen, die wir haben, aus der Bindung herausgehen und wie lange es dauert, bis wir wieder neue Wohnungen bauen, dann ist das tatsächlich eine große Herausforderung. Wir dürfen nur eins nicht machen jetzt. Wir dürfen jetzt nicht sagen, jetzt ist das mal 2 Jahre Thema. Jetzt gehen wir 2 Jahre lang das Thema an. Sondern die Frage des bezahlbaren Wohnens und die Frage der Zunahme des Wohnungsbedarfs wird uns in Niedersachsen mindestens bis 2030, bis 2035 ereilen. Das heißt, wir brauchen ein langfristiges Programm, das heute schon wirkt, aber nicht übermorgen einfach gekappt wird, weil die Finanzmittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann werden wir der Herausforderung nicht gerecht. Und Staat ist in der Verantwortung. Wohnen ist die soziale Frage, ist Daseinsvorsorge, und die darf man nicht allein dem Markt überlassen.
Herr Dr. Freund, optimistisch, dass die Politik Fortschritte, deutliche Fortschritte auch für Ältere machen wird?
Also wenn ich den Herrn Minister jetzt höre, kann ich nur wünschen, dass man in Nordrhein-Westfalen sich dieser Meinung anschließt. Und für die Landesseniorenvertretung kann ich nur sagen, wir sind ja alles Ehrenamtler, wir bleiben dran und sind auch überzeugt, dass wir an dem Thema dranbleiben müssen. Es ist eine aktuelle Daueraufgabe, die wir in alle Richtungen denken müssen und versuchen müssen, da für die Seniorengruppe insbesondere Verbesserungen zu schaffen.
Das nehmen wir als Schlusswort aus dieser Runde. Vielleicht noch ein Schlusswort auch einer Hörerin und eines Hörers. Marianne und Fritz Hart haben uns geschrieben mit Hinweis darauf, dass sie überlegen, auch ihr Haus aufzugeben. Und das Schlusswort kann nur sein, dass ältere Menschen sich frühzeitig Gedanken auch machen, wo und wie sie im Alter leben wollen. Das scheint wohl ein richtiger Weg zu sein. Ich danke Ihnen, meine Gäste, und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die vielen Anrufe und E-Mails, die wir erhalten haben. Steigende Mieten, niedrige Renten, droht eine graue Wohnungsnot. Unser Thema heute. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Michael Röhl.